Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Also wir haben jetzt bei mir eine ganze Reihe Untersuchungen durchgeführt und das ist eigentlich alles positiv. Es gibt keinerlei negative Befunde, außer dass ich ein bisschen an den Bronchien habe, aber das bei dem vielen Dreck, den ich gefressen habe im Leben, ist das eigentlich normal. Das wäre unnormal. Trotzdem ist aber dieses Ziehen im Arm. Ja. Und seit vorigen Freitag habe ich ein neues Erlebnis, das ist gigantisch. Es klopft bei mir im Ohr. Ich kann meinen Herzschlag hören. Ich kann jetzt meinen eigenen Herzrhythmus verfolgen, ohne irgendein Gerät zu haben. Ohne ein Hilfsmittel. Ja, ich kann Herzrhythmusstörungen mir anhören, aber ich habe keine. Ja. Aber manchmal nervt es schon. Also, wenn das Ohr nicht richtig funktioniert, dann rauscht es halt eben da drin. Das ist wie bei so einem Simultanübersetzer, wo du dann manchmal die Hälfte nicht verstehst, weil auf dem einen Ohr es ein bisschen rauscht. Deswegen, wenn ich jetzt in der Tonlage ein bisschen hoch oder runter bin, müsst ihr ein bisschen entschuldigen, musst vielleicht sagen, mach ein bisschen leiser, weil ich mit dem einen Ohr nicht so ganz auf der Höhe bin. Aber die Conny hat geguckt, es ist nichts drin. Sogar der Amboss steht noch und der Mann mit dem Hammer steht davor, man sieht nichts. Ja? Aber trotzdem rauscht es hier drin. Also es ist halt eben so. Ich möchte euch mal mitnehmen ins Alte Testament. Und zwar in Richter steht eine wunderbare Geschichte. Oder wunderbar, ja. Von einem Mann, der heißt Gideon. Und in Richter 6, Vers 11 lesen wir, da kam der Engel Jahwes oder des Herrn, setzte sich unter die Terebinde bei Ophra, die Joasch gehörte, einem Mann aus der Abiseer-Sippe, dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelder zu dreschen, um ihn vor den Midianiter in Sicherheit zu bringen. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach zu ihm, Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat er uns dann so etwas getroffen? Wo sind denn all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagen, Jahwe habe uns aus Ägypten geführt. Aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Da sagte Jahwe zu ihm, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich werde mit dir sein, sagte Jahwe. Und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Welchen Eindruck hat man von diesem Gideon, so auf den ersten Blick? Angst. Kein Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Null. Er tricht in einem in Felsen gehauenen Mulde das Korn. Normalerweise tricht man das Korn auf dem offenen Feld, damit der Wind drüber bläst und die Spreu wegfliegt, dass man nicht so im Dreck sitzt. Ja, da wird ein Tuch ausgebreitet oder mit einem Trechflegel. Bei uns auch früher, ganz früher, kenne ich nicht mehr, nur noch aus Geschichten, wurde auch das Scheunentor hinten und vorne aufgemacht beim Trechen. Ich weiß noch, mit der Trechmaschine hier oben auf dem Festplatz, das war ein Dreck und war ein Staub. Also Trechen ist schon staubintensiv. Und deswegen macht man das da, wo Luft geht. Und er macht das im Geheimen in einer Kelter und steht da im Staub und im Dreck drin, weil er Angst hat, dass vielleicht einer die Wolke sehen kann und die Midianiter ihm das Korn wieder abnehmen. Clever war er ja schon, aber er hat auch Dinge auf sich genommen, um was zu erreichen. Und dann ist er so ganz kleinlaut hat er so einen richtigen Streit mit Gott. Die Väter, die haben alle erzählt, was die alle mit dem erlebt haben. Wir haben nichts mit dem erlebt. Hat der wirklich uns aus Ägypten rausgeführt, so ungefähr als Unterton? Also Selbstbewusstsein hatte der eigentlich nicht viel. Und so ganz traute er dem Frieden auch nicht. Wenn man die Geschichte, die Zeit reicht jetzt heute nicht, normal müsste man das ganze Kapitel lesen, könnt ihr ja mal zu Hause machen. Dann fordert Gott ein Opfer von ihm und er soll die Asherah und die Baal, die soll er zertrümmern, und das macht er ja auch, macht davon ein Feuer und soll den zweiten Pharaon oder den zweiten Stier, das habe ich bis heute nicht kapiert, warum es der zweite ist, warum es der zweitbeste ist, nicht der beste. Gott fordert eigentlich immer das Beste, aber hier fordert er das zweitbeste. Okay, habe ich keine Definition für, wenn ihr es lest, vielleicht wisst ihr ja eine und könnt es mir mal irgendwann erklären. Aber das macht er nachts. Man bringt doch nachts kein Opfer. Das sieht doch kein Mensch. Die schlafen doch alle. Nachts haut der das Zeug kaputt, schichtet das auf und dann wollen sie ihm ankragen. Sie wollen ihn töten. Und dann tritt sein Vater für ihn ein und sagt, hey, Moment, wenn die Asherah ein Gott ist, dann soll die selbst ihn richten, ja, und nicht ihr. Wenn die wirklich ein Gott ist, dann soll die das auch machen. Aber da ist so ein Vers, der mir dann so aufgefallen ist, und damit wollen wir uns so ein kleines bisschen heute Morgen intensiver betrachten. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophrah. Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weinkeller Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianiter in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Fällt euch was auf? Gott sieht etwas in diesem Gideon, was er selbst überhaupt nicht sah. Gott sieht in ihm einen tapferen Krieger. Und ich habe euch ja eben mal so in Stichpunkten erläutert, wie er sich eigentlich, wenn man die Geschichte liest, verhalten hat und gefühlt hat. Da war nichts von tapfer. Da war nichts von Krieger. Sonst hätte der vielleicht am Tag das Zeug all kaputt gehauen und geopfert. Da war nichts mit Gottvertrauen, mit irgendetwas. Und der Engel sagt zu ihm, du tapferer Krieger. Gideon ist eigentlich ein Mann mit einem ganz geringen Selbstwertgefühl. Und dann beruft ihn Gott, das Land von den Feinden zu befreien. Gideon, der ist weder tapfer noch ein Krieger, aber Gott sprach es aus, was er eigentlich in ihm sah. Und wenn Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, und wenn Gott sich nicht verändern kann, das kann er nicht, sonst wäre er nicht mehr Gott, dann ist das heute genauso. Dann ist das heute genauso. Gott schaut uns ganz anders an, als wir uns selbst sehen. Wir fokussieren uns meistens auf unsere Fehler und Schwächen. Und wir selbst, ich jedenfalls, sind unsere größten Kritiker. Du bist ungeduldig. Du hast gestern schon wieder viel zu viel gegessen. Schau dich doch an. Mit dieser Versuchung kannst du eigentlich nicht umgehen. Da kommst du einfach nicht mit zurecht. Und du solltest dich schämen. Und dann sind wir auf einmal erstaunt, dass wir traurig sind, dass wir unglücklich sind, dass wir depressiv sind, dass wir uns niedergeschlagen sind. Aber so wollen wir doch eigentlich gar nicht durch unser Leben gehen. Und anstatt unsere Fehler dauernd zu analysieren, statt sich immer wieder zu fragen, warum du immer noch nicht da bist, wo du eigentlich sein könntest, da beginn dich doch einfach wieder zu freuen und fokussiere dich auf das Gute in dir. Wieder dieses Ja zu sich selbst finden, diese Zufriedenheit mit uns selbst, wieder über das freuen, auch wenn es gerade nicht so ist, wie es ausschaut. Denn Gott schaut sich nicht unsere Schwächen an. Sonst hätte der keiner von den Jüngern erwählt. Der hat in jedem das Potenzial gesehen. Gott will uns vorwärts bringen. Er will und wird uns verändern. Denn nicht auch ab und zu wirklich das Gefühl, stehen zu bleiben, immer im Kreis zu drehen, nicht nach vorne zu kommen, weil man sich immer mit diesen Dingen beschäftigt, zu viel gegessen, sich selbst Vorwürfe machen. Wollen wir nicht wieder lernen, den Moment zu genießen, Gottes Segen zu genießen, den wir heute haben, und uns darüber freuen, was alles gelungen ist? Klar machen wir noch Fehler, vermasseln Dinge. Aber das darf nie zu einem Grund werden, dass wir unseren Zuspruch und unsere Zuversicht an unserem Glauben verlieren. Es ist sehr, sehr schwierig und das muss man immer wieder neu angehen, sich zu akzeptieren, wie man selber ist, und zwar jetzt im Moment, mit all den Fehlern, mit all den Zweifeln, mit den Ängsten und mit dem Versagen. Gott kann uns nur weiterführen und weiterbringen, wenn wir wirklich Menschen sind, die sich verändern lassen wollen. Und wenn wir aufhören, Leute zu sein, oder sein zu wollen, die wir nicht sind. Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Heidenei, bei mir braucht er immer unheimlich viel Wasser zum Töpfern. Weil mit Wasser wird der Ton geschmeidig. Ich bin immer so ganz ein trockener Klumpen. Und dann tun dann die Hände weh beim Töpfern. Ja? Gott hat bestimmt schon Schwielen bei meinem Töpfern gehabt. Und dann muss er wieder ein bisschen Wasser nehmen, damit die Form wieder weicher wird. Und Wasser ist dann halt eben auch schon mal irgendetwas, was er uns in den Weg legt, damit er uns wieder formen kann, damit wir wieder anfangen, über uns nachzudenken. Ja, du bist halt eben du. Da kannst du nichts dran machen. Und je eher wir diesen Prozess Gott überlassen, kann er etwas erreichen. Und Gott will uns nur einfach Dinge zukommen lassen, die er schon vorher beschrieben hat. Er erfindet nichts Neues. Er hat ja dieses Potenzial in dir und mir gesehen. Sonst hätte er uns ja nicht erwählt. Er hat uns ja erwählt wegen unserem Potenzial. Nicht wegen unseren Schwächen, nicht wegen unserem Aussehen, nicht wegen unserem Können. Nein, in dem, was er in uns sieht. Und du kannst einfach nichts machen. Wenn du dich selbst nicht leiden kannst, dann hast du irgendwann, früher oder später, ein Problem. Denn du bist die einzige Person, von der du dich nicht trennen kannst, von der du dich nie zurückziehen kannst. Du kannst deinen Chef meiden, du kannst deinen Nachbarn meiden, du kannst Familientreffen aus dem Weg gehen, du kannst Leute in deiner Gemeinde, in deiner Familie meiden, aber du wachst am Morgen mit dir auf und du gehst mit dir unter die Dusche und du frühstückst mit dir. Ja, da kannst du nichts ändern dran. Du gehst mit dir zur Arbeit und das Schlimmste ist, du fährst sogar mit dir in Urlaub. Du wirst dich einfach nicht los. Und darum ist es doch eine logische Folgerung, dass wir alles dran setzen sollen, uns zu mögen. Denn dann fällt das doch alles viel einfacher. Oder? Dass wir uns freuen, was Gott uns Gutes getan hat. Dass wir akzeptieren, was wir können. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn wir das zulassen, dass wir uns Schritt für Schritt verändern. Dass wir nicht immer nur auf unsere Unfähigkeiten schauen, auf das, was wir nicht können, sondern wirklich in uns forschen, in uns hineinhören, was hat Gott in mir gesehen? Was sieht Gott in mir? Und er kann ja nur Positives in mir sehen, wenn er mich erwählt hat, zu einem Zeugnis für ihn. Und wenn er der Erlöser ist, und das ist er, dann will er uns nicht nur von unseren Sünden erlösen, sondern auch von unseren Zwängen, von unserem Gebundensein in unserem eigenen Körper, wo wir mit uns selbst hadern, wo wir selbst uns Vorwürfe machen, wo wir selbst uns unsere Fehler immer wieder vorhalten und deswegen keinen Schritt weiterkommen. Sieh doch einfach mal die Fehler in Gottes Licht. Er macht doch keine Fehler. Sieh es einfach mal nicht, weil du dich besonders anstrengst, sondern weil Gott im Hintergrund an dir arbeitet. Deswegen ein Ja zu finden. Und dann wird das, was Gott in dir sieht, zum Vorschein kommen. Gott sah in Gideon schon einen großen Krieger, wo Gideon noch überhaupt nichts sah. Als ich mich bekehrt habe, da habe ich auch das Potenzial nicht in mir gesehen. Aber Gott hat es gesehen. Gott kennt uns. Wisst ihr, wir versuchen ja immer irgendwo Anerkennung und Liebe zu finden. Jetzt müssten wir uns noch, ist zu spät, machen wir jetzt nicht mehr, David anschauen. Das machen wir ein anderes Mal. Aber jetzt gab es Zeugnisse. Und ich hatte immer ein Problem mit Zeugnissen. Das war nie so berauschend. Noten waren alle eigentlich im grünen Bereich, außer Deutsch. Also da waren so Dinge, die ich nie verstanden habe. Wieso schreibt man Liebe mit IE und Maschine nur mit I? Könnte man da auch, ich liebe doch Maschinen, könnte man das auch mit IE schreiben. Ja, aber habe ich das geschrieben, dann hat der Lehrer gemeint, nein, das E oder Kommas. Wieso muss man ein Komma machen? Das ist doch nur ein unnötiger Strich, das kann man auch in einem durchlesen. Irgendwann habe ich dann auch die Kommaregeln gelernt, aber das war immer so mit den Noten in Deutsch, wenn ich nicht so gute Aufsätze geschrieben hätte, dann hätte ich sehr wahrscheinlich auch mal eine Ehrenrunde drehen können. Ich hatte ein ganz anderes Problem. Meine Mutter hat immer gesagt, für die Noten, da kannst du nichts für. Das ist Gabe, der eine kann rechnen, du kannst gut rechnen, dafür kannst du nicht so gut schreiben. Ja, das ist alles in Ordnung. Aber oben gab es da die Note, Betragen. Und dann hatte ich mich ein ganzes Jahr angestrengt und wollte von dieser 4 runter. Ich wollte doch einmal gut sein, einmal lieb sein. Und kurz vor den Ferien, dann spielten wir am Schulhof und dann stand dieser blöde Lehrer da und dann habe ich den umgerannt. War es wieder passiert. Und dann kamst du nach Hause, hast ja schon wieder eine 4. Ja, es war doch nur ein Ding eigentlich in meinen Augen. Ja? Da kann man was für. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, bekam man dann gesagt. Ja? Das ist ein Verhalten. Dieses Verhalten war halt eben so. Man hat mir das nicht lange vorgehalten, aber es waren so Dinge, die ich nie vergessen habe in meinem Leben. Du hast dich angestrengt, du hast dich angestrengt und dann ist wieder irgendwas passiert und es war alles eigentlich für die Katz. Trag das doch mit Gott aus. Gott hat trotzdem ein Potenzial in mir gesehen, trotz diesem vielleicht damals schlechten Betragen in der Schule. Ich denke, heute betrage ich mich noch nicht mehr ganz so. Aber Gott will ja verändern. Er will etwas in uns bewirken. Und als ich mich mit 13 Jahren bekehrt habe, da hatte ich dieses Problem mit der Schule im Betragen. Da hätte ich den nie genommen. Was will ich mit so einem Frechen? Vor allen Dingen hier in der Gemeinde hatte ich ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie man das heute nennt, ADHS oder sowas. Und früher musste man ja hier war noch die Wand, ungefähr da, wo das Klavier steht, ein bisschen weiter war der Tisch. Und hier in der zweiten Reihe saß ich mit meinem Vater, ungefähr hier. Vergesse ich nicht. Ich konnte doch keine Stunde ruhig sein. Das war unmöglich. Und damals war man ja schon eine Viertelstunde vor der Gemeinde hier. Viertel nach zwei musste man hier sitzen. Um 2:30 fing die Stunde an. Und in dieser Viertelstunde durfte man ja nichts sagen. Da hätte man ja eine Nadel fallen hören. Und das war ja schon eine Qual. Und dann eine Stunde hier ganz ruhig sitzen, ohne irgendwas zu machen. Wenigstens mit den Beinen wackeln, das darf man doch. Und dann griff der Vater wieder rüber und hielt einem das Bein fest. Katastrophe, mit den Armen irgendwie. Schön brav sitzen bleiben, das war Folter. Ja? Und dann war es fertig und dann stand der Storek auf und machte nochmal eine Viertelstunde. Ja? Den Mann hätte ich kreuzigen können. Ich wollte mich doch bewegen. Ja? Was hat es alles genutzt? Wenn es ganz schlimm war, gab es daheim keinen Kaffee und Kuchen, da ging es gerade in den Keller. Wenn es mal ein bisschen ordentlicher war, warum erzähle ich euch das? Das hätte ja auch frustrieren können und einem wegbringen können. Aber Gott hat das Potenzial gesehen. Er hätte sagen können, wer sich so bei mir in der Stunde benimmt, den will ich nicht. Was will ich mit so einem Zappelphilipp, der nicht zuhört, der die Leute, die mein Wort austeilen, im Kopf kreuzigt. Ja, und Gott hat mich trotzdem geliebt. Er hat mich trotzdem bis jetzt durchs Leben geführt. Er hat etwas in mir gesehen, was ich selbst nie gesehen habe. Deswegen möchte ich euch Mut machen. Forscht doch mal in euch rein, so wie Gideon, unverhofft. Der war auch beim Arbeiten. Und da kommt einer und spricht ihn an. Oder nimm dir Zeit. Denk doch einfach mal darüber nach. Wieso hat Gott mich erwählt? Weil ich ein Sünder bin, weil er Sünder liebt. Aber Gott liebt nicht die Sünde. Das steht auch nicht in der Bibel. Ja, das ist ein falscher Schluss. Gott liebt Sünder, aber nicht die Sünde. Aber er hat doch einen Plan. Und wenn Gott so genial ist, dass er einen Plan hat von einer Schneeflocke, die vom Himmel fällt und auf dem Boden liegen bleibt, dann muss er doch mit mir und meinem Leben auch einen Plan haben. Das macht so richtig Spaß, danach zu forschen. Was siehst du in mir? Welches Potenzial hast du in mir entdeckt, was ich vielleicht noch gar nicht kenne? Und daran zu arbeiten, daran zu bohren, Herr, ich will das wissen. Ich will dieses Potenzial haben. Was hast du in mir gesehen? Was soll ich? Was darf ich? Was muss ich? Und dann wird das Leben interessant. Das Leben mit Gott wird interessant, weil es dann lebendig wird, weil es nicht tot ist, weil es in meinen ganzen Alltag hineingeht. Und er hat mich erlöst von Dingen, nicht nur von der Sünde. Er hat uns eine Freiheit gegeben, die unbeschreiblich ist. Und in dieser Freiheit dürfen wir leben. Kein anderer Mensch hat solch eine Freiheit wie wiedergeborene Christen. Niemand sonst auf dieser Welt. Und wenn ihr guckt, was für Freiheiten sich Leute alles rausnehmen, und wenn man es hinterfragt, dann ist Selbstdarstellung, dann ist Egoismus, dann ist es Show. Aber wenn man diese Leute dann irgendwann oder irgendwie verfolgt, und dann merkt man Drogen oder Absturz. Ja, man kann dieses künstliche Level nicht halten. Das funktioniert nicht. Man geht kaputt dabei. Man kann Gottes Level halten und das wird immer größer. Da geht die Tendenz nach oben. Die Freude wird größer. Die Erkenntnis wird größer. Die Liebe wird größer. Auch wenn man älter wird, auch wenn man nicht mehr so kann, trotzdem wird das größer. Und wie viele Stars, die gehen dann ab, wenn sie nicht mehr können. Wir haben eine Freiheit. Genießt diese Freiheit. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns erkauft hast mit deinem Blut. Dass du etwas in uns gesehen hast und in uns siehst, was wir selbst meistens nicht für möglich halten. Und Herr, du weißt, wie sehr ich und wie sehr wir uns da oft selbst im Weg stehen. Wie vieles in unserer Kultur verankert ist, in unserem Wohlstand, aber auch in unseren Denkstrukturen, wo wir um Liebe betteln, wo wir Anerkennung suchen und wo wir oft enttäuscht werden. Du zeigst uns Wege in deinem Wort, auch wenn es manchmal so wie Wohlfühl-Evangelium klingt, aber es ist einfach eine Tatsache, dass du willst, dass wir uns wohlfühlen. Wohl in dir, nicht in dieser Welt. Und dass wir mit dir einen Weg gehen dürfen, der, wenn wir manchmal vor uns schauen, nicht einfach ist, wo viele Steine liegen, aber wenn wir ehrlich sind und zurückschauen, einfach wunderbar war, wo wir deinen Handeln und dein Tun schon erkennen und sehen. Danke, Herr, dass du mit uns gehst, dass du unser Herr bist. Und wir möchten dich auch jetzt bitten, dass du uns nicht in Ruhe lässt, dass du weiter in unsere Gedanken bewegst, dass wir wirklich danach streben, nach dem, was du in uns siehst, dass wir das erreichen. Danke für dein Wort, worin wir forschen dürfen, wodurch du zu uns sprichst, wo du uns immer wieder Bilder vor Augen malst von Menschen, die einen Weg mit dir gegangen sind. Möchte ich jetzt bitten für diesen Tag, dass du uns segnest und behütest und auch in der kommenden Woche, du weißt, was jeder geplant hat, was jeder vorhat, du bist dabei, darauf dürfen wir bauen und wir loben und preisen deinen Namen. Amen.